Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel begegnen sie uns, die Schafe. Das erste Mal wird Kain als Hirte von Schafen erwähnt. Das letzte Mal in der Offenbarung wird das Gotteslamm erwähnt. Schafe wurden als Opfertiere eingesetzt. Bekannt ist auch das Passahlamm, das vor dem Auszug aus Ägypten geschlachtet wurde und dessen Blut an die Türpfosten der Israeliten das Leben rettete. Schafe waren auch, wenn es viele waren, ein Zeichen von Reichtum. Und Jesus hat sie sehr gerne als Beispiel verwendet. Der bekannteste Psalm vielleicht, der Psalm 23, spricht eigentlich ein Schaf. Wenn du genau hinhörst, der Herr ist mein Hirte. Und wir beten diesen Psalm ja oft auch selbst. Schafe ohne Hirten nennen die Propheten und auch Jesus das Volk ohne geistliche Führer. Schafe gelten zwar landläufig als dumm, aber neuere Studien besagen, dass Schafe sich hervorragend räumlich orientieren können und sich sehr gut an ihre Umgebung erinnern. Außerdem können sie die Gesichter ihrer Artgenossen und sogar von Menschen merken und erkennen und unterscheiden, teilweise nach Jahren noch. Sie haben eine ausgeprägte soziale Hierarchie und Bindung. Sie brauchen hochentwickelte Gehirne, weil auch ihr soziales Zusammenspiel hochentwickelt ist. In der weihnachtlichen Predigtreihe, die sich jedes Jahr fortsetzt, an der Krippe, geht es heute um Schafe. An der Krippe, Schafe. Wobei, wenn ich ehrlich bin, muss ich euch da enttäuschen. Schon wieder, wie damals bei Ochs und Esel. Ihr erinnert euch, Weihnachtspredigt 2018, ja? Ochs und Esel kommen in der biblischen Weihnachtsgeschichte nicht vor. So unverzichtbar sie für jede traditionelle Krippendarstellung sind. Und ganz ähnlich sieht es auch bei den Schafen aus. Sie gehören zu einer ordentlichen Krippe dazu, oder? Die Schafe. Aber ich habe nachgelesen, weder Matthäus noch Lukas erwähnen Schafe an der Krippe. Johannes schon gar nicht, der sieht das Ganze ja ein bisschen geistlicher und Markus steigt ja in die Geschichte mit Jesus erst bei der Taufe ein. Aber keine Angst, die Predigt an der Krippe, Schafe, wird trotzdem wie vorgesehen stattfinden, aus zwei Gründen. Einmal, da Jesus ja in der Futterkrippe in einem Stall gelegen hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass da auch Schafe waren? Vergleiche das Anspiel. Und zweitens, noch wichtiger, Schafe werden in der Weihnachtsgeschichte erwähnt, wenn nicht direkt an der Krippe, so doch an anderer prominenter Stelle. Wir werden das gleich sehen. Die Frage, die uns heute beschäftigt, unser Zielgedanke lautet, was können wir denn von Schafen lernen? Aber steigen wir ein mitten in die Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Ihr kennt diese Geschichte, vielleicht die berühmteste Bibelgeschichte. Die Schafe waren einfach da. Sie haben nichts Besonderes gemacht. Sie waren auf dem Feld, im Pferch, wurden behütet. Und auf einmal kommt da der Engel. Und dann kommen noch mehr Engel und die singen. Es gibt interessante Studien zur Wirkung von Musik auf Tieren. Ein Forscher will herausgefunden haben, dass Haie auf Heavy Metal stehen. Kann ich nicht nachprüfen. Und es gibt tatsächlich eine isländische Komponistin, die speziell Musikstücke für Schafe schreibt. Das hat anscheinend angefangen, weil bei ihren Konzerten in Island gibt es viele Schafe, immer Schafe irgendwie da waren. Und dann hat sie gedacht, wenn die Menschen nicht zuhören, komponiere ich für Schafe. Die Engel haben jetzt nicht speziell für die Schafe gesprochen, aber die Schafe werden das mitbekommen haben. Ich denke, da können wir sicher sein. Das helle Licht, die Stimmen, das wird Eindruck auf die Schafe gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie am Anfang genauso wie die Menschen furchtbar verängstigt waren. Schafe sind ja Fluchttiere. Das heißt, wenn denen irgendwas negativ auffällt, ist ihr erster Reflex weglaufen. Geht nicht im Pferch. Aber vielleicht sind sie dann doch stutzig geworden. Das ist natürlich Spekulation. Ob die Engel auch auf Tiere Auswirkungen haben? Ich glaube, sie sind Teil der Schöpfung. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihnen dann die Engelschöre durchaus gefallen haben. Nun, richtig lernen können wir von den Schafen an dieser Stelle vor allem eines. Gott platzt mitten in ihren Alltag da. Ich gehe davon aus, die Schafe haben Gott nicht gesucht. Ich gehe davon aus, die Schafe haben einfach das gemacht, was sie immer gemacht haben. Sie waren in ihrer Herde, sie waren da, mitten in ihrem Alltag. Und Gott kommt, zumindest der Bote Gottes, der das Heil verkündet. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir uns merken können. Gott kommt mitten in unseren Alltag. Ja, auch wenn wir überhaupt nicht damit rechnen, ist er da. Nicht immer so spektakulär mit einem Verkündigungsengel und der Menge der himmlischen Heerscharen. Ich würde das schon gern einmal erleben. Aber Gott ist da und er spricht in deinen Alltag. Meistens leiser als damals zu den Hirten und den Schafen. Vielleicht manchmal so, dass wir ihn überhaupt nicht bemerken beim ersten Mal. Aber ich möchte damit rechnen, dass Gott auch in meinem Alltag auftaucht, unvermittelt und mir wichtige Sachen mitteilt, die mein Leben verändern. Dass Gott nicht zwangsläufig eine besondere Vorbereitung braucht, einen besonderen Ort für die Begegnung. Gott ist da. Und die Schafe haben das damals sehr, ja, eindrucksvoll gemerkt durch den Engel. Ich möchte aufmerksam sein, wo Gott mitten in meinem Alltag auftaucht. Das war das Erste. Das Zweite, Schafe sind Herdentiere. Und dieses Bild, das ist einmalig für die Gemeinde. In diesem Sinn sind wir alle Schafe. Und auch das zieht sich durch die ganze Bibel, aber auch vor allem durch das Neue Testament. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, muntert Jesus seine Jünger auf. Jesus sagt auch, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch die muss ich herführen und sie werden meine Stimme sein und es wird eine Herde sein und ein Hirte werden. Das sagt Jesus als der gute Hirte von uns, von seinen Schafen. Er will die Schafe, die zu ihm gehören, zusammenführen. Aber auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen wird die Gemeinde gerne als Herde bezeichnet. So in der Ermahnung an die Vorgesetzten sozusagen, Pfarrer, wie auch immer. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Da wird das Bild vom Schaf und dem Wolf hergenommen für die Christenverfolgung. Nicht schön. Das Leben eines Schafes war aber auch angstbesetzt. Zumindest, wenn es sich nicht auf den Hirten verlassen konnte. zumindest wenn es nicht ganz viele andere Schafe um sich hatte. So eine Herde gibt ja Schutz. Einmal, wenn ich als einzelnes Schaf vor einem Wolf stehe, dann hat er leichte Beute. Wenn da 100 Schafe vor einem Wolf stehen, dann tut er sich schon schwer, weil die Menge verwirrt ihn, er weiß nicht, auf wen er sich stürzen soll. Es gibt auch ein sicheres Gefühl, zwischen anderen Schafen zu sein. Das Gefühl, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein den ganzen Gefahren ausgeliefert. Im Zweifelsfall wissen die anderen auch, wo es gutes Gras gibt, wo es gutes Wasser gibt. Eine Herde bietet Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass wir die Individualität oder die Identität aufgeben müssen. Schafe sind sehr individuell und ich finde es interessant, dass neuere Forschungen gezeigt haben, dass Schafe die Gesichter von Artgenossen erkennen können, auch noch nach Jahren, ihre Herde auch von anderen wiederfinden können oder sogar eben die Gesichter von Menschen, die ihnen vertraut sind. Schafe wissen sehr wohl zu unterscheiden und gehen nicht einfach in der Herde unter. Aber es tut gut, andere Schafe um sich zu haben. Für mich bedeutet das zum Beispiel die Anleitung aus dem Epheserbrief. Ermuntert euch einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Ermuntert euch einander, ja, ermuntert einander, ermuntert euch gegenseitig, könnte man sagen. Ich glaube, das ist für den Glauben sehr wichtig, dass wir den nicht alleine machen. Ich weiß nicht, wie weit ich mit meinem Glauben käme, wenn ich den alleine leben müsste. Der Glaube an Jesus hat von Anfang an Herden gebildet. Menschen, die sich gegenseitig von Jesus erzählt haben, miteinander gebetet haben, den Glauben geteilt. Und das ist, was wir noch heute machen. Im Gottesdienst, in den Kleingruppen. Glaube lebt natürlich vom persönlichen Erleben, von der persönlichen Entscheidung, von der persönlichen Beziehung mit Gott. Aber Glaube lebt auch im gegenseitigen Austausch in der Herde. Darum gibt es Gemeinden. Es ist ja ein altes, ja, wie will ich sagen, Wort oder ein Spruch, ich brauche die Kirche nicht, um meinen Glauben zu leben. Das ist zunächst einmal richtig, weil der Glaube wird mir von Gott geschenkt. Aber ein Glaube, den ich nur für mich lebe, das ist kein natürlicher Glaube. Der Glaube, wie ihn Jesus gestiftet hat, wie er es vorgelebt hat, der lebt von der Gemeinschaftserfahrung. Deswegen nennen wir uns auch heute noch landeskirchliche Gemeinschaft, weil wir eine Herde sein wollen, weil wir uns gegenseitig Schutz von den Anfeindungen von außen geben wollen, weil wir uns gegenseitig ermutigen wollen, miteinander den Glauben teilen. Auch die Erfahrungen, auch die Ansichten. Auch ich finde es immer noch spannend, mit anderen über bestimmte Bibeltexte zu reden. Die sehen das oft ganz anders als ich. Da lerne ich noch Sachen oder ich verstehe Stellen, wo ich mir immer schwer getan habe. Und natürlich kann ich auch mal anderen was erklären. Davon lebt Glaube, dass ich nicht alleine sitze. Schafe sind Herdentiere. Und es tut gut. Glaube lebt auch von der Gemeinschaftserfahrung, vom Austausch. Nun sind wir ja Gott sei Dank nicht in einer bedrohten Situation wie verfolgte Christen. Aber ich glaube, dass auch die Gemeinschaft Schutz gibt. Schutz in dem Sinn, dass wir uns gegenseitig bestärken können. Ich weiß nicht, wie lange der Glaube bei jedem Einzelnen ohne die Unterstützung von anderen weiterleben würde. Ich stelle mir das schwierig vor. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, auch in geistlichen Dingen. Das ist das Zweite. Schafe sind Herdentiere. Und der Glaube an Jesus verbindet überall auf der Welt zu Gemeinden. Das Dritte, was wir von Schafen lernen können, der Herr ist mein Hirte. Eigentlich ein Schafpsalm. Und tatsächlich habe ich schon öfter den Spruch gehört, der Herr ist der Hirte, aber es will ja heute keiner mehr Schaf sein. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dass viele Menschen meinen, ich brauche keinen guten Hirten. Ich bin selber Manns genug, mich in dieser Welt, in diesem Leben, in den großen Fragen zurechtzufinden. Ich brauche da nicht irgendein mystisches über mir. Und natürlich gibt es auch Wildschafe, aber die klassischen Schafe, die wir kennen, das sind Hirtenschafe. In den Bildern vorher haben wir auch ein paar schöne Bilder gesehen, wo der Hirte die Schafe anführt, wo er ihnen den Weg zeigt, wo sie hingehen, wo es saftige Weiden gibt, wo es gutes Wasser gibt, der sie beschützt, früher vor Wölfen, heute vor Autos, der einfach dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Und ich muss mich ein bisschen reindenken in die Rolle als Schaf. Ich gebe es zu, aber ich bin unter Jesus, dem guten Hirten, doch auch gerne Schaf. Ich singe mit meinen Kindern zum Einschlafen gerne, weil ich Jesu Schäflein bin. Und so kindlich diese Darstellung vielleicht ist, vielleicht, wenn man will, so romantisch oder gar kitschig, im Kern ist sie wahr und ich bin dankbar dafür. Ich habe jemand in meinem Leben, der mich führt und leitet, der den Überblick behält, wo ein Schaf vielleicht nicht den Durchblick hat. Der Hirte sieht weiter, der Hirte führt weiter. Er führt mich zu frischen Wasser und zu grünen Weiden. Auch hier geht es um eine Beziehung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich finde, das ist ein sehr intensives Bild. Und ich möchte auf diesen Ruf von Jesus hören. Ich möchte seine Stimme hören. Ich möchte zu seiner Herde gehören. Ich möchte Jesus nachfolgen. Auch das können wir von Schafen lernen. Die folgen in der Regel dem Hirten. Sie kennen ihn, sie vertrauen ihm, sie wissen, dass der Hirte ihnen nichts Böses will. Und das möchte ich von Jesus. Ich möchte ihm nachfolgen, ihn als guten Hirten immer vor Augen haben. Jesus sagt, dass er mir dafür das ewige Leben gibt. Wie ein Hirte die Schafherde zu guten Plätzen führt, führt Jesus mich durch dieses Leben zum ewigen Leben. Übrigens vielleicht das bekannteste Gleichnis von Jesus, das verlorene Schaf. Aber das ist auch eine Herausforderung, so bekannt es ist. Du bist das verlorene Schaf. Ich bin das verlorene Schaf. Jesus sucht dich und Jesus sucht mich. Und das ist das Schöne auch. Wenn ich mal aus der Herde ausbreche, wenn ich den guten Hirten links liegen lasse und eigene Wege gehe, Jesus geht mir nach, er gibt mich nicht auf. Das ist ja ein völlig unwahrscheinliches Gleichnis. Tatsächlich hätte kein guter Hirte wegen einem Schaf die ganze Herde aufs Spiel gesetzt. Aber Jesus ist anders. Jesus ist jeder Einzelne wichtig und Jesus geht jedem Einzelnen nach, um ihn zu suchen. Und ich möchte als Schaf mich da von Jesus immer wieder finden lassen, wenn ich mich aus der Herde entfernt habe. An der Krippe Schafe. Ich hoffe, dir sind die Schafe ein bisschen näher gekommen. Sie sind dir ein bisschen lieber geworden. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das erste, Schafe waren Augenzeugen. Manchmal öffnet sich mitten im Alltag der Himmel. Zweitens, Schafe sind Herdentiere. Gut, dass Gott uns die Gemeinschaft geschenkt hat. Und drittens, du bist das verlorene Schaf. Jesus ist der gute Hirte. Jesus sucht dich. Amen.